Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ich habe gehört, es sind Leute von der Bibelschule hier oder von der theologischen Ausbildungsstätte. Das ist wunderbar. Wenn ich jetzt natürlich sage, dass die Predigt heute den verlorenen Sohn zum Kern hat, Lukas 15, dann denken einige schon, oh nee, bitte. Bitte nicht. Ja, doch nicht schon. Womit habe ich das verdient? Ja, das jetzt kommt man nun mal nicht weg. Lukas 15. Und ich warne aber zur Vorsicht. Denn wenn ihr euch mal vorstellen würdet, ihr müsstet jetzt auf einem Stück Papier eure Haustür aufmalen. Die Haustür, durch die ihr jeden Tag geht. Wie sieht die eigentlich aus? Hat die Fenster oder nicht? Wo ist eigentlich das Türschloss? Habt ihr einen Knauf oder Klinke? Wie viele Scheiben sind denn da eigentlich? Ich bin bei mir selber nicht sicher, ob es 4 oder 6 sind. Und ich wohne seit 25 Jahren in diesem Haus. Die Dichtung, ist die eigentlich grau oder hell? Also dieses Fensterkitt, was kein Kitt mehr ist. Also es gibt so viele Dinge. Wie sehen die Beschläge aus? Es gibt so viele Dinge, die wir täglich sehen, für die wir aber gewohnheitsblind werden. Und insofern wage ich es euch einfach damit zu konfrontieren mit Lukas 15. Und wir schauen uns das nochmal an. Ja, und wisst ihr was, wenn ihr nichts Neues hört, dann eben nicht. Ja? Dann habe ich euch an Sachen erinnert, die ihr schon wusstet und habe euch ein gutes Gefühl gemacht, sodass ihr ständig denken konntet, ja, wusste ich schon. Ob ihr das lebt und ich... Das steht ja, wie wir wissen, auf einer ganz anderen Karte. Wir beginnen, indem wir uns Lukas 15 anschauen, verlorener Sohn. Und den größten Fehler, den ich machen könnte, der würde so aussehen, dass ich jetzt direkt anfange mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Diese Rede vom verlorenen Sohn, die korrigiere ich später noch, den Titel. Der Fehler wäre nämlich, dass ich direkt in den Text einsteige. Und spontan, ich weiß, auf dem Skript steht das jetzt nicht, werde ich kurz etwas einfließen lassen. Wir müssen ja beim Bibellesen immer drauf schauen, warum erzählt Jesus eigentlich diese Dinge? Jesus läuft ja nicht durch die Gegend und vollkommen willkürlich haut er mal eine Geschichte raus. Zack, 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 zack. Sondern die Geschichten, die sind motiviert, die sind durch etwas hervorgerufen. Und hier eben auch an der Stelle. Wenn wir da nicht drauf achten, passiert uns Folgendes. Ich habe einen Roman gelesen vor kurzem von Gottfried Keller, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dort habe ich etwas kennengelernt. Es gab zu der Zeit Andachtsbücher aus dem christlichen Bereich, für jeden Tag des Jahres eine Andacht. Und an dem Buch befestigt war ein Elfenbeinstab zum prophetischen Seitenstechen. Man hat also mit dem Stab dann die Seite gestochen, um dann ein prophetisches Wort zu haben. Wenn man das macht, passiert Folgendes. Ein junger Mann ist dort, der will irgendwas wissen, in der Regel was mit Frauen. Ja, und er sticht da rein und er kommt auf Matthäus 27 und er liest, und Judas warf die Silberlänge in den Tempel, ging fort und er hängte sich. Und er denkt, Moment, das war jetzt noch nicht das, was ich hören wollte. In der Regel will man dann ja, sie ist für mich bestimmt oder sowas. Das war aber was ganz anderes. Er wird unruhig, und das ist ja das Besondere, wenn uns auf die Frage nach dem Willen Gottes etwas nicht passt, dann fragen wir einfach so lange, bis wir die Antwort kriegen, die wir wollen, oder? Er fragt auch, sticht wieder in die Bibel rein, er kommt aus Lukas 10, Jesus spricht, so geh hin und tue desgleichen. Das ist der Moment, in dem es ihm langsam unheimlich wird und er denkt, das ist aber irgendwie nicht mehr witzig. Er sticht wieder rein, Johannes 13, was du tust, das tue bald. Er ist ein uralter Karlauer, ne? Aber Es ist trotzdem wichtig, dass wir genau hinschauen, warum erzählt Jesus Dinge. Wir gucken uns die ersten beiden Verse an, beziehungsweise die ersten drei. Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner, ihm, Jesus, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Jesus verteidigt sich, weil Leute ihn angreifen. In gehobener Bildungssprache, sie kritisierten ihn, diese Menschen. Sie hatten kritische Einwände, pöbelten, machten ihn an, dissten ihn. Er sitzt mit Leuten zusammen, und man kann es am Text erkennen, nicht mal, sondern gewohnheitsmäßig. Also immer wieder sitzt Jesus mit Leuten zusammen, mit Zöllnern und Sündern beim Essen. Das war wohl Teil seiner Tätigkeit. Das war sprichwörtlich und ganz bekannt für ihn. Zöllner waren deswegen nicht beliebt, ja, weil sie Geld wollten. Das ist klar, wer mag schon Leute, die Geld wollen oder Geld haben, ne? Aber in dem Fall war das was Besonderes. Sie waren Zollpächter. Sie arbeiteten mit den Römern zusammen und von ihnen pachteten sie das Zollrecht und nahmen natürlich mehr Geld ein, als sie den Römern abgeben mussten. Sie waren unbeliebt. Zöllner und Sünder? Ja, Sünder waren auf charmante Weise ausgedrückt all diejenigen, die den hohen Erwartungen der pharisäischen Frömmigkeit nicht genügen konnten. Oder wollten. Gesocks. So wie du und ich. Denn die hohen Ansprüche einer pharisäischen Frömmigkeit erfüllen wir auch nicht. Die jüdischen Kaschrut, die Reinheitsvorschriften, an denen scheitern wir alle. Aus Sicht der ultrafrommen Pharisäer macht Jesus etwas Unerhörtes. Wie kann er Gemeinschaft mit diesen Elementen haben, mit dem Abschaum? Gemeinsame Mahlzeiten als Ausdruck der Identifikation, das geht nicht. Und Jesus sagt, so stelle ich mir das vor, ne? So Leute, sowas Dummes habe ich lange nicht gehört, jetzt setzt es Gleichnisse. Drei Gleichnisse kommen jetzt hintereinander. Jesus isst mit den Sündern und Zöllnern und jetzt ganz in der Art der jüdischen Rabbinen oder der griechischen Philosophen veranstaltet er ein Symposium. Essen und Denken. Essen, Lehren, Zuhören. Und die dritte dieser Antwortgeschichten schauen wir uns jetzt näher an. Und die ist euch vertraut, das weiß ich. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Zum Talmud wissen wir, dass wenn zwei Söhne da waren, es eigentlich eine Regel gab, sodass der älteste Sohn zwei Drittel des Erbes bekam und der jüngere ein Drittel. Der Vater, so müssen wir dem Text entnehmen, das ist ja nur eine Geschichte, ne, müssen wir mal aufpassen, ist ja nur etwas, was Jesus sich ausgedacht hat, der gibt das Geld wohl. Es war wohl nicht unüblich, das Erbe schon bei Lebzeiten zu verteilen. Der Vater blieb dann aber in der Regel, wenn der Sohn vor Ort war, natürlich im Sinne des Nießbrauches berechtigt. Das heißt, er konnte dort weiter wohnen und konnte die Dinge auch weiter nutzen. Ob in der Forderung des Sohnes, wie wir es manchmal darstellen, gib mir das Geld, mein Erbe, ja, aber ich lebe doch noch. Ob das eine Provokation ist, ist eigentlich gar nicht klar. Aus dem Text erfahren wir darüber gar nichts. Der Vater scheint das Geld zu geben. Der Vater scheint dadurch auch nicht in Armut zu kommen. Das sehen wir am Ende des Textes. Er veranstaltet eine große Party. Also das ist alles unklar eigentlich. Und in der Forschung sind sich die Menschen auch nicht einig. Ich kenne auch Menschen, die ihre Eltern schon gebeten haben, ihnen das Erbe auszuzahlen. Und das lief alles cool. Also das gab keinen Ärger an der Stelle. Nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, was er bekommen hatte, zog in ein fernes Land. Dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben, das heißt hungern. Und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und der Sohn begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Der Sohn nimmt die Sachen und geht jetzt in die Fremde. Das ist der erste Punkt, an dem jetzt so hardcore jüdische Pharisäer der damaligen Zeit schon einen Stich verspüren. Wie kann man Eretz Israel verlassen? Wie kann man das heilige Land verlassen? Das Land, das Gott erwählt hat. Man geht nicht in die Fremde. Man wandert auch nicht, wenn man auf Reisen ist, mutwillig in nichtjüdisches Gebiet. Er geht in die Fremde. Er haut auf den Putz, später erfahren wir ja, er säuft, frisst, hurt sich durchs Leben. Er sucht die Erfüllung seines Lebens im Rausch. Er will rauschhaft erfüllt sein, er will, dass die Neuronen richtig schön knattern. Ja, und dann geht's ihm gut. Er sucht die Freude, will fröhlich sein. Das ist ein Signalwort in diesem ganzen Text. Jenseits des Vaters, allein, autonom und autark. Autonom heißt ja, ich gebe mir meine eigenen Gesetze. Autonomos, Gesetz. Autark, ich bin selbstständig. Ich lebe aus dem, was ich selber produzieren kann, aus meinen eigenen Mitteln. Aber blöderweise, das Geld ist leer. Und jetzt geht es tiefer und tiefer. Der Weg endet als Schweinehirte. Als Schweinehirte. Und für die damalige Zeit trägt Jesus hier richtig dick auf. Er hat kein Geld, er muss arbeiten bei einem Bürger des fremden Landes, bei einem Heiden, bei einem Goi. Dort geht er jetzt in die Arbeit. Und nicht irgendeine ehrenwerte Arbeit, sondern als Schweinehirt. Unreine Tiere hüten. Und dieser Schweinehirt, der Arbeitgeber, der gönnt ihm nicht mal die schwer verdaulichen, dennoch süßlichen Schoten des Johannesbrotbaumes. Und es gab eine alte Prophezeiung, und auch im Talmud taucht das auf, wenn Israel diese Schoten essen will, dann wird es umkehren, denn es ist in absolute Not. Und der Arbeitgeber gibt ihm nicht mal die Schoten. Also ich würde arbeitsrechtlich fragen, aber was gibt er ihm denn überhaupt? Was ist das denn für ein Arbeit? Aber es ist eine Geschichte, die ist dick aufgetragen. Und es wird sehr schnell unappetitlich, wenn ich versuchen sollte, das irgendwie zu übertragen auf unsere heutige Zeit. Dann wären wir bei einem nach Sex- und Drogenexzessen pädophilen Crackdealer, der Menschenhandel und Kinderprostitution betreibt. Also es ist enorm negativ, wie Jesus hier die Sache schildert. In der Fremde, bei einem Goi beschäftigt, Schweinehirt. Und das Leben dieses Mannes ist komplett gescheitert. Er ist vollkommen am Ende. Er klebt sich an einen Heiden. Das Wort anhangen, das ist ein Wort, das finden wir auch in der griechischen Übersetzung von Genesis 2, 24, wo es heißt, dass Mann und Frau, also da geht es um Anhangen, dieses Ankleben. Dieser Mann klebt sich also an einen Heiden. Und als geübte Bibel- und Predigthörer sind wir natürlich direkt schon im Analogiemodus und überlegen, sag mal, stehe ich in der Gefahr, auch Menschen mich anzuhaften, mich anzukleben? Beziehungsweise, wo stehe ich in Gefahr, Menschen auf eine problematische, unkeusche, meine eigene Ehre verletzende Art und Weise zu verehren, ihnen zu folgen, ihre Meinung zu abonnieren? Das ist ja auch psychisch enorm entlastend, wenn ich irgendwie so einen Menschen habe, an dem ich mich ranklebe, muss ich weniger selbst denken, weniger selbst argumentieren, weniger selbst entscheiden und weniger selbst verantworten. Also wir stehen alle in Gefahr, uns anzukleben an der Stelle. Hier dieser Mann sucht sich selbst, will Party und Freude, findet den Tod. Den Tod auf ethischer, sozialer und existenzieller Ebene. Der verlorene Sohn, so ja die Tradition, der verlorene Sohn ist der Prototyp des Menschen, der sich selbst sucht und sich in dem, was er leisten kann, in dem, wie er weltgestaltend handelt, eben nicht finden kann, sondern sich selbst verliert. Also der Mann ist total gescheitert. Da ging er in sich, Vers 17, und sprach, wie viele Tagelöhne hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ja, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Noch in der Gottesferne, noch in der Fremde erreicht ihn eine Erinnerung, nämlich eine Erinnerung an die Güte des Vaters, an sein Erbarmen. Ein Erbarmen, das allen Leben gönnt. Seine Sohnschaft hat er verloren. Er ist, mit den Worten vom Ende des Textes, er ist tot. Er ist, was seine Sohnschaft angeht, gestorben, familiär tot. Aber das Leben eines Tagelöhners, das will er vom Vater erbitten. Und das ist das Allerniedrigste. Selbst die Sklaven standen in der damaligen Zeit über den Tagelöhnern, denn die Sklaven waren Teil des Haushaltes, die Tagelöhner nicht. Er möchte nur Tagelöhner sein, weil er weiß, dass sogar die ein besseres Leben haben als er selbst. Er erkennt seine Schuld, verspricht sich nicht Vergebung. Er pocht nicht auf seine Sohnschaft, sondern will einfach nur unterkommen. Ich finde es wichtig, dass Umkehr und Glaube jetzt nicht hier in den Vordergrund gestellt wird. In dem Sinne, ja, so machen wir das, wenn wir uns bekehren. Ich will da später nochmal drauf zu sprechen kommen. Sondern gerade die Erinnerung an den Vater hilft ihm, umzukehren. Die Liebe des Vaters erreicht ihn förmlich noch im Tod, in der Gottesferne, in Form der Erinnerung an die Güte des Vaters. Hier hätte die Geschichte eigentlich noch eine Wendung kriegen können. Ich hätte es interessant gefunden. Wir können jetzt mal so kleine Gruppen bilden und die weiterschreiben oder sowas, die Geschichte, mal einen negativen Ausgang. Der Vater hetzt die Hunde auf ihn, wäre eine Möglichkeit. Der Vater lässt ihn verhaften, der Vater dreht sich um. Aber das ist ja das Spannende, jetzt wo das Verhalten des Vaters in den Blick gerät, beginnt dieser Text zu glühen, zu strahlen, das Gleichnis wird deutlich zu werden. Jetzt beginnt die Geschichte ihren Charme zu entfalten und ihre Wahrheit darzulegen. Der Vater sah ihn schon von Ferne, hielt also Ausschau. In meiner kleinen Holger-Welt, ne, steht er immer wieder am Dorfrand und guckt die Straße lang, ob nicht sein Kleiner noch mal kommt. Er erwartet aktiv die Umkehr des Sohnes. Wir lesen Vers 20, und der Sohn machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, jetzt kommen genau die Worte, die er sich vorgenommen hat. Das ist ein Parallelismus in der jüdischen Literatur häufig. Ist einfach schön, wenn man es nochmal liest. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der Vater läuft dem Sohn entgegen. Ich unterrichte ja junge Erwachsene in evangelischer Religion und Biologie und ich frage manchmal, würde ihr Vater ihnen nach so einer Geschichte oder auch prinzipiell entgegenlaufen? Ich habe Menschen aus unterschiedlichen Kulturen da, mit muslimischem Hintergrund, mit eher osteuropäischem Hintergrund und das ist ganz unterschiedlich. Einige sagen, ja klar, und andere mit einem tiefen Gefühl von Überzeugung, niemals, aber läuft nicht, ne? Mein Vater läuft nicht, nie. Ich habe da Verständnis für, die damaligen Gewänder waren ja auch lang. Naja, und wenn man dann so rafft, so und dann dem Sohn entgeht, das ist auch, sieht nicht so hübsch aus an der Stelle, ne? Ich verstehe das auch, aber Das sind so Details. Der Vater läuft ihm entgegen. Und dann fällt er ihm um den Hals. Würde hin, würde her, da ist mein Sohn, der Sohn, den ich immer geliebt habe. Auch wenn der Sohn weg war, in der Fremde war, er ist da. Ich will gar nichts wissen. Auch wenn er sich entfernt hat, den Tod gefunden hat quasi. Der Vater liebt seinen Sohn und läuft dem, der sein Leben nach unseren oder den damaligen Maßstäben vollkommen verwirkt hat, entgegen. Er läuft dem entgegen, der dieser Liebe nicht wert ist. Eben doch, ja. Aus Sicht der damaligen Hörer, der Frommen, der Pharisäer, die Spitzen, die Ohren, kommt es zum Klimax der Ärgerlichkeit. Das ist ein Höhepunkt, das darf eigentlich gar nicht wahr sein. Der Sohn wird nicht verstoßen, erfährt nicht die gerechte Strafe, wird nicht nur als Knecht oder jetzt Tagelöhner angenommen, sondern er erhält eine Umarmung. Das heißt, auf Augenhöhe begegnen die sich. Vielleicht wollte der Sohn niederfallen zu den Füßen, die Füße küssen als Zeichen der Demütigung, der Selbstdemütigung. Geht ja nicht, wenn man umarmt wird. Er erhält einen Kuss der Erwählung und der Sohnschaft. Er erhält Sandalen, das Zeichen der Freien. Wer Sandalen trug, es war ein Zeichen der Rechtsmündigkeit. Man ist frei. Das Festgewand als Zeichen der Auserwählung. Und der Hochzeit, also der Festzeit, er wird eingesetzt als Sohn. Es ist eine Quasi-Adoption. Er wird neu eingesetzt als Sohn, nicht als Tagelöhner an der Stelle. Bei Gott gibt es keine halbe Kindschaft. Wenn du Gottes Kind bist, dann bist du es ganz. Nicht auf Bewährung, nicht solange es gut geht, sondern ganz für immer und von Gottes Seite aus von ganzem Herzen, immer. Und jetzt hier am Ende dieser kleinen Geschichte, es geht ja noch ein Stückchen weiter, aber sehen wir, warum wir heute oder viele heute nicht mehr vom Gleichnis vom verlorenen Sohn reden, sondern ja wie auch immer vom Gleichnis von der Barmherzigkeit Gottes. Denn an der Stelle wird ja deutlich, es geht so sehr nicht um den Sohn. Wenn meine Studierenden diese Geschichte lesen und sie deuten, mit Blick auf den verlorenen Sohn, wisst ihr, was dabei rauskommt? Die sagen, ja, da war einer, der hat rumgesoffen und dann hat er aufgehört damit. Und dann sagen die, ja, Jesus will sagen, man muss auch mal tüchtig saufen, damit man weiß, was man nicht mehr will. Das kommt dabei raus, wenn wir den Fokus verschieben. Es geht Jesus nicht in erster Linie um den Sohn. Ne? Dass der immer, jeder Mensch muss mal sich die Hörner abstoßen, sagte man bei uns auf dem Dorf. Ne? Nee, es geht um die Barmherzigkeit des Vaters an der Stelle. Die Pharisäer sollen wissen, Gottes vergebende Liebe gilt jedem Menschen, auch und besonders denen, die eben nicht fromm sind, die in der Ferne sind. Und die Pharisäer sollen sich jetzt angesichts dieser drei Geschichten fragen, kann ich mich darüber freuen, dass Gott Menschen liebt? Kann ich mich darüber freuen, dass Gott so auf eine empörende Art und Weise Menschen zugewandt ist? Kann ich glauben und ertragen, dass Gott andere Menschen so liebt? Kann ich überhaupt ertragen, dass Gott mich so liebt? Kann ich ertragen, dass Gott mich mag? Oder gibt es in mir immer noch einen Anteil, der sagt, ja, ich bin ja auch, habe mir auch echt Mühe gegeben. Ja, dass Gott mich mag, kann ich schon verstehen, denn ich habe mir ja auch mehr Mühe gegeben als andere. Und Gott sagt, es ist vollkommen egal, was du machst. Ich mag dich. Ich liebe dich, bin für dich da. Hier in Lukas 15 finden wir in einer Geschichte formuliert die Botschaft, wie die Theologie es formuliert, von der Rechtfertigung des Sünders. Allein aus Gnade, allein aus der Barmherzigkeit Gottes heraus. Frieden mit Gott, Leben in Fülle, ein versöhntes Leben gibt es unverdient. Und jetzt kommt der Haken. Nur unverdient, nur geschenkt. In Bindung an den himmlischen Vater, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat. Und ich habe überhaupt gar keine Probleme, jetzt Johannes 3, Vers 16 zu zitieren. Ey, ich habe jegliche Hemmung verloren. So sehr liebte Gott diese Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist Evangelium. Sie fing an, fröhlich zu sein. Sie fing an, fröhlich zu sein. Und achtet mal, wie sehr es in diesem Text um Fröhlichkeit geht. Der ältere Sohn kriegt mit, dass da Leute fröhlich sind, Freude haben und wurde zornig und wollte nicht hinausgehen. Der Vater, so wie er gewartet hat auf den jüngeren Sohn, verlässt das Fest und geht zu dem Älteren. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Der Vater verlässt das Fest und bittet den Sohn. Ey, was ist denn los? Der Sohn ist knatschig. Kennt ihr den Begriff knatschig? So unmutig. Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Der ältere Sohn wollte auch fröhlich sein und er denkt, Fröhlichkeit besteht darin, dass man isst und trinkt und feiert. Vermeintlich denkt er, so wie mein Jüngerer fröhlich ist und glücklich und selig ist, genauso will ich das auch. Der hat nur nicht die Möglichkeit, der will aber genau die Party zu Hause machen an der Stelle. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Die Antwort des Vaters hebt jetzt das ganze Gleichnis von der Ebene einer altorientalischen Erzählung auf die Ebene, wo sie uns ganz tief erreicht, diese Geschichte. Mein Sohn, sagt er, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Alles, was dem Vater gehört, gehört auch dem Sohn, dem Älteren, und hat ihm immer gehört. Er hatte immer Zugang zu all dem, was Glück, was Seligkeit in der Gemeinschaft mit dem Vater beinhaltet. Das ganze Leben steht ihm zur Verfügung. Der Vater lädt ihn ausdrücklich ein, Anteil an der Freude zu haben. Beide suchen im Fröhlichsein jenseits Gottes oder jenseits des Vaters ihre Erfüllung. Der eine in der Fremde, der andere in der Fremde zu Hause. Dass er Anteil hat am Guten, am Leben, an der Gemeinschaft, an der Liebe, an der Zuwendung, an dem Angenommensein durch seinen Vater, das ist ihm offensichtlich neu. Er ist eingeladen, teilzuhaben an der Freude des Vaters. Zu seiner eigenen Freude. An Gottes Freude teilhaben, das ist wahre Freude. An Gottes Trauer teilzuhaben, das ist Trauer. Eigentlich haben wir hier drei Gleichnisse, ein Drillingsgleichnis. Ich lese euch nur mal die letzten Verse der beiden anderen vor und dann sind wir in der Zielgeraden. Bei dem ersten Gleichnis, das war das mit dem Schaf, da lesen wir, und wenn der gute Hirte das Schaf gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Am Ende des Gleichnisses mit dem verlorenen Groschen lesen wir, und wenn die Frau ihn den Groschen gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So, sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das Wort, das am meisten wiederholt wird, ist Freude. Immer wieder, wir sind eingeladen in die Freude Gottes. Matthäus 25 lesen wir, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, übersetzt, recht so, du tüchtige und treue Magd. Du bist aber über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen, geh hin zu deines Herrn, Freude. Es geht immer wieder um das Genießen der Gemeinschaft Gottes. Das Ziel der Schöpfung ist der Shalom Gottes und der ist regiert von Freude. In den Gleichnissen geht es im Kern nicht um die verlorenen Objekte. Es geht letztlich nicht um den Sohn oder den anderen Sohn. Es geht nicht um das Schaf. Ich habe noch niemanden gefunden, der auf dem Boden lag und sich identifiziert hat mit dem Silbergroschen. Oh, ich lieg hier und niemand findet mich. Sondern es geht, ist blöd, aber es geht um die Liebe Gottes. Und Jesus verteidigt sich gegenüber den Angriffen von Leuten, die sagen, du darfst mit den Leuten nicht zusammen sein. Und er sagt, Gott liebt Menschen, Gott sucht Menschen. Wenn ich hier sitze, ist das Ausdruck dafür, dass Gott in meiner Person Menschen zur Umkehr ruft und sie lieben möchte. Deswegen frage ich uns, hat uns als reife, fortgeschrittene, engagierte, bewährte, glühende Christen dieses Gleichnis überhaupt was zu sagen? Oder ist es ein Anfängergleichnis? Ich befürchte, ich, vielleicht auch wir, müssen immer wieder aufs Neue hören. Ganz schlicht, dass Gott uns willkommen heißt. Ich muss das immer wieder hören. Es kann sein, dass du dich darüber schämst, wie viel Predigten du schon gehört hast. Und wenn du auf das schaust, was in deinem Leben Realität wird davon, da gibt es einen gewissen Unterschied. Vielleicht schämst du dich darüber, wie wenig du von dem vielen, was du gehört hast, in deinem Leben umgesetzt hast. Vielleicht denkst du, dass in deinem Leben so wenig Frucht des Evangeliums zu sehen ist. Vielleicht bist du im Schämen schon fortgeschrittener. Du schämst dich nicht nur für dich selbst, schämst dich sogar für deine Kinder. Wie wenig von dem Glauben, den ich für so wichtig fand, finde ich im Leben meiner Kinder wieder. Was habe ich falsch getan? Was ist mit deinen Freunden? Wie wenig von der Frucht des Evangeliums sehe ich in meinem Freundeskreis? Ich habe doch immer versucht, irgendwie zu strahlen, es ist nichts zu sehen. Vielleicht bist du vom Alter her fortgeschritten. Gerade im Rückblick erscheint dir vielleicht das Leben so als Fragment. Ja, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Als abgebrochen, unkomplett. Vielleicht erscheint dir dein Leben in der Summe nicht wert, vorgezeigt zu werden oder gelobt zu werden. Jesus erzählt eine unsterbliche, das meine ich ganz ernst, eine unsterbliche, wunderschöne Geschichte. Mit einem liebenden Gott im Zentrum, einem Gott, der keine Vorwürfe macht, der dich einfach in seine Arme nimmt. Unsere Erfolge in Beruf, Familie und Gemeinde bringen uns Gott nicht näher. Und unsere schamvollen, schlimmen, peinlichen Niederlagen und unser Versagen machen uns Gott nicht ferner. Gott ist immer gleich weit entfernt, ein Gebet weit entfernt. Er ist da. Er trägt, tröstet, liebt dich und er bringt dich durch. Als ob der sich abbringen lassen würde von deinem komischen Siegen oder Niederlagen. Der bringt dich durch. Mein Sohn, meine Tochter, ich bin alle Zeit bei dir und alles, was mein ist, ist dein. Eines fernen Tages oder eines nahen Tages werden wir diese Welt verlassen. Und in dem Moment, in diesem Zeitraum werden verschiedene Bilder, Motive, Dinge, die uns wichtig waren, in unserem Inneren sich abspielen. Sie werden uns leiten und begleiten. Gott als dein liebender Vater, von mir aus auch als deine liebende Mutter. Gott als dein liebender Vater läuft dir entgegen und streckt seine Arme nach dir aus. Gibt es ein schöneres, wahreres, tröstlicheres Bild, mit dem er diese Welt verlassen könnte? Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass du uns diese Geschichte überliefert hast. Es ist nur eine Geschichte, ich weiß das und trotzdem freue ich mich darüber. Ich danke dir für deine Weisheit, für deine Güte und ich danke dir von Herzen, dass du uns Gott schilderst als einen liebenden Vater, der es nicht bös meint mit uns, der es gut meint, der uns annimmt. Und ich bitte dich ganz von Herzen, dass du uns alle in deine Schule nimmst, dass wir lernen können, auch wie wir nach Niederlagen wieder aufstehen. Tröste uns bitte über die Dinge, die uns nicht gelingen, und pass auf, dass uns die Dinge, die uns gelingen, nicht zu Kopf steigen. Geehrt werde dein Name. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.